bin Raphael Vogt.
Und ich bin Kathi Borg.
Zusammen reden wir in unserem Podcast Van und Davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
Und wir werden von ganz tollen Menschen unterstützt.
Das sind Jenny und Lukas.
Ja, und Pixie.
Stimmt. Zusammen stehen sie hinter der Camping-App. Das tun wir auch.
Und damit starten wir. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Kathi.
Raphael.
Ich gucke in ein breites Lächeln.
Ja.
Hallo, ihr Lieblingscamper.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Verrate mir doch, warum du so breit lächelst.
Ich freue mich auf das heutige Thema, also auf das heutige Reiseland und alles, was damit schwingt. Ich freue mich riesig. Ich bin wirklich richtig aufgeregt.
Du verbindest mit den Niederlanden, jetzt haben wir es verraten.
Oh, schon gedroppt.
Noch ganz andere Dinge als ich. Ich verbinde mit den Niederlanden erstmal in den jungen Jahren, ist auch nicht so lange her.
Gestern.
Genau. Ganz andere Dinge als du, nämlich ich war eine Zeit lang in einem anderen Verein. Also ich habe auch mal gerne etwas konsumiert und das konnte man immer frei machen in den Niederlanden. Und wenn wir nach Amsterdam gefahren sind, dann war das immer so, dass wir von Coffeeshop zu Coffeeshop gegangen sind. Und das war eine andere Form des Reisens und auch eine andere Motivation. Das ist jetzt sehr lange schon vorbei bei mir, ungefähr bald 15 Jahre, ja, dass ich überhaupt irgendwas in der Richtung unternommen hätte. Und ja, jetzt haben wir zusammen die Niederlande nochmal ganz anders erlebt. Ich habe mich überzeugen lassen, dass das Land viel Besseres zu bieten hat als die Coffeeshops.
Ich finde das so spannend. Ich weiß nicht, wie lange ich mich in meiner Recherche zu dem Land verloren habe, aber nicht ein einziges Wort in meinem gesamten Manuskript hier enthält irgendwas zu Marihuana. Das ist ja verrückt. Siehst du, es ist wirklich verrückt, aber mein Fokus lag nie darauf und liegt jetzt auch nicht drauf. Also das gehört natürlich irgendwie jetzt zu der Niederlande dazu, die Coffeeshops auch, das sollte man auf jeden Fall auch immer erwähnt haben. Das ist das Besondere ja auch so ein bisschen und viele Jugendliche fahren auch immer noch dahin und auch Erwachsene. Aber ja.
Ich habe mir Gedanken gemacht, womit ich vielleicht was erzählen kann, was du nicht erzählen möchtest. Das ist klar, ne? Du hast einfach eine viel, viel größere Historie mit den Niederlanden und das kommt auch daher, dass du an einem Ort aufgewachsen bist, der sehr viel näher an Holland dran ist als Berlin. Also ich als Berliner musste damals immer erstmal komplett durch den ganzen Osten fahren, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Das heißt, wir waren hier so ein bisschen abgegrenzt und ihr seid mal kurz am Wochenende rüber gelaufen fast.
Ja, in die Niederlande. Mhm. Da muss ich dich gleich noch direkt korrigieren.
Ja, okay. Das sind die Niederlande natürlich. Also, das grüne Zeug, das fällt mir ein, aber mittlerweile ist das auch nichts Besonderes mehr. Also mittlerweile haben wir hier eine Legalisierung auch in Deutschland und in allen möglichen Ländern irgendwelche Clubs und Vereine, in die man eintreten kann und dann eben auch frei konsumieren kann, was ich persönlich, auch wenn ich es nicht mehr tue, als eine sehr positive Entwicklung sehe, weil es einfach nicht so tabuisiert wird und weil es vielleicht auch so ein bisschen die Spannung rausnimmt aus dem Ganzen und etwas vielleicht Verbotenes zu tun und dem so ein bisschen kontrollierteren Raum zu geben. Wobei es natürlich trotzdem am Ende genauso wie, ich nenne jetzt an dieser Stelle mal den Alkohol, trotzdem immer noch eine Droge ist und man bei beidem einfach sehr vorsichtig sein muss. Und ich finde, es ist einfach wichtig, dass man an der Stelle aufklärt und klar kommuniziert und vielleicht auch sagt, okay, sowas ist ab und zu mal in Ordnung, genauso wie eben Alkohol, aber permanent und in größeren Mengen schwierig. Und das ist mir natürlich an der Stelle auch wichtig zu sagen, als Familienvater und jemand, der gemeinsam mit dir natürlich auch immer wieder drüber nachdenkt, wie gehen wir mit dieser Thematik um, wenn die eigene Tochter oder das eigene Kind irgendwann mal in Verbindung, in Kontakt mit Drogen kommt oder in die Versuchung gerät, vielleicht mal welche zu probieren. Wie geht man da mit so einer Thematik um?
Es ist ja auch wiederum spannend, dass wir so unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht haben. Während du noch eigentlich super positive und schöne Erinnerungen daran hast irgendwie oder das verbindest mit was Gutem, ist es bei mir das komplette Gegenteil. Ich bin einer der wenigen Menschen auf der Welt, die das einfach überhaupt nicht verträgt. Wenn ich gekifft habe, das waren vielleicht 5 oder 6 Mal in meinem Leben und ich habe es immer wieder probiert, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Ich bin immer ohnmächtig geworden. Und zuletzt, ich habe es, glaube ich, 2, 3 Jahre nicht gemacht, habe ich es in meinem Studium gemacht. Ich hatte Geburtstag, ich saß mit Freunden am Tisch, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich hatte gegessen, ich habe mich wohlgefühlt mit meinen 6 engsten Menschen und ich saß wirklich auf diesem Stuhl und habe gesagt, ach, weißt du was, ich habe heute Lust, ich probiere das noch nochmal, ich habe, glaube ich, zweimal gezogen und ich saß auf diesem Stuhl und ich habe noch gesagt in die Runde wohl, ah, mir wird ein bisschen schwummerig. Und dann bin ich wach geworden, wie mich alle tragend auf die Couch legen. Also es ist absurd, aber mein Körper kann das einfach nicht verarbeiten.
Na, ich hoffe, du hast das vererbt an Ocean. Dann haben wir das Problem gar nicht. Dann wird sich auch diese Unterhaltung relativ kurz gestalten. Aber lass uns jetzt mal von den Drogen wegkommen und auf die schöneren Dinge umschwenken. Die viel, viel schöneren Dinge, nämlich ein wahnsinnig interessantes, vielseitiges und aufgeschlossenes und besonderes Land in Nordeuropa, die Niederlande.
Ich glaube, wenn man so ein Klischee zeichnet, dann sieht man so eine blonde, schlanke, große Frau, die nennt sich dann wahrscheinlich Antje oder Antje. Die trägt so einen riesen Käseleib in der Hand, die hat Klompen an am besten noch und hat noch eine Tulpe irgendwo drin stecken, zwei geflochtene Zöpfchen und Kopftuch oder so. Also so ein kariertes, rotes Ding. Oder ein Halstuch auch, ja, das auch.
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen die Tradition, aber frag mal jemand, wie der wahrscheinlich einen Deutschen sieht, dann sehen die auch irgendwie Lederhosen und ein kariertes Hemd und eine Maß Bier in der Hand und was ganz, weiß ich. Ja. Das ist immer so, ne, sehr klischeehaft. Haben wir nicht so oft gesehen, aber diese Schuhe, diese Holzschuhe, die werden ja auch immer noch verkauft auf den Märkten, handgeschnitzt und tralala.
Ja, absolut. Und man muss auch sagen, in den ländlicheren Regionen ist es gar nicht so untypisch, dass die immer noch überall benutzt werden für schnell in den Garten gehen oder viele haben da ja auch wirklich Hühner und so weiter, die werden dann dort gefüttert. Das macht man einfach mit den Schuhen, mit den Klompen. Mhm. Aber ich wollte darauf hinaus, die Klischees, ne, aber auch unsere deutschen Klischees, die werden ja, wenn auch regional, irgendwo auch teilweise bestätigt oder die kommen irgendwo her. Und das wollen wir uns heute nochmal ein bisschen angucken. Also was davon von diesem skizzierten Klischee können wir denn vielleicht noch bestätigen oder auch nicht?
Wollen wir mal bei einer der größten Klischees anfangen, nämlich, dass die Niederländer einfach wahnsinnig gerne campen und dass es das Campingland schlechthin ist?
Das stimmt.
Das stimmt, ne? Würde ich auch so sagen. Allerdings, glaube ich, sagt man, dass sie viel mit Wohnwagen unterwegs sind. Wenn ich mich recht entsinne, war das immer so ein bisschen mit Wohnwagen verbunden. Also gar nicht mal mit Wohnmobil, sondern mit Wohnwagen. Ich habe das mal so ein bisschen nachgelesen und habe gesehen, okay, nee, es geht eigentlich schon um Camping, auch mit Wohnmobil. Aber ich kann mich erinnern, so in den 90er Jahren hieß es immer, ja, die haben alle ihren Wohnwagen im Schlepptau. Naja, also zumindest haben sie wirklich viel Logistik gebaut und wir, die natürlich neben unserer eigentlichen Fokussierung auf Reisepodcast natürlich schon sehr, sehr campingbasiert sind da bestens aufgehoben. Man kann einfach wahnsinnig gut mit seinem Wohnmobil hinfahren. Freistehen ist nicht erlaubt, es ist wirklich nicht legal und es wird auch geahndet. Man bezahlt hohe Strafen, es ist wirklich angesagt, fahrt auf Campingplätze, fahrt auf offizielle Stellplätze, ansonsten da wird nicht lange rumgefackelt, weil es ist nicht gewollt und ihr werdet da, wenn ihr nicht im allerhinterletzten, tiefsten Wald steht und dann wird es da nur noch schlimmer, wenn ihr erwischt werdet, nicht glücklich. Und an der Stelle auch wieder der Hinweis, wir sind ja Markenbotschafter der Camping-App, legale stehen überall ohne Probleme, da findet ihr alle Plätze und die, das möchte ich jetzt gleich eingangs nochmal sagen, verlinken wir euch alle wieder, unsere absoluten Highlights und die Stellplätze, die wir heute ansprechen, in einer Liste, die wird da freigeschaltet in der Camping-App-Liste und da findet ihr dann also um die 20 Plätze, die wir empfehlen. Ansonsten benutzt einfach mal die App und schaut rein. Alles, was da gelistet wird, das ist dann auch wirklich anfahrbar und es ist nicht wie bei Park4Night beispielsweise, wo man eben dann doch wieder Plätze hat, an denen man Probleme bekommen würde.
Warum das vielleicht auch so ist, dass die NiederländerInnen so campingaffin sind. Ich könnte mir das selbst erklären vielleicht auch, weil man muss schon sagen, das Ballungsgebiet der Menschen liegt in den Großstädten. Also so Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden und so weiter, Rotterdam. Da ist es irre, was für eine Bevölkerungsdichte dort herrscht. Weil wenn man sich die Niederlande anschaut und durchreist, merkt man, dass einfach sehr viele Flächen frei sind. Es wirkt sehr natürlich noch und viel Wasser ist dort und so weiter. Aber dadurch, dass dieses Ballungsgebiet sich immer in diesen Zentren fokussiert, glaube ich, dass die Menschen dann raus wollen und kurz auch mal raus wollen. Und dann liegt es ja nahe, wenn man dann die Möglichkeit hat, einfach die eigene Natur, das eigene Land zu bereisen, mal eben eine Stunde rausfahren. Weil man muss schon sagen, die Niederlande selbst ist klein. Es ist ein kleines Land, hat aber unfassbar viele Besonderheiten. Und insgesamt, muss man jetzt mal sagen, wenn man es runterbricht, sind es knapp 18 Millionen Menschen, die in der Niederlande leben. Dabei ist es aber sehr klein. Das heißt, die Bevölkerungsdichte liegt bei 518 Einwohnern pro Quadratkilometer. Kannst du dich erinnern, ich habe dir schon mal die Nummer gedroppt, wie viele Einwohner pro Quadratkilometer Deutschland hat? Kannst du dich erinnern?
Die Hälfte?
Ja, ungefähr. 233. Mhm. Ist das irre? Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Damit habe ich nie gerechnet. Für mich wirkt die Niederlande immer so frei und leicht und so viel Natur und Weite. Aber dadurch, dass das sich so komprimiert auf diese Städte, ist es wirklich irre. Und die Niederlande ist das bevölkerungsdichteste Land der Welt. Und das hat natürlich auch wiederum so Folgen. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt viele Städte, Amsterdam als Hauptstadt, aber auch Rotterdam mit dem größten Hafen Europas. Das sind natürlich einfach sehr wichtige Städte auch. Oder Den Haag, wenn man da sagt, das ist auch der Sitz der Regierung, als auch das des Königshauses. Und das ist eine erste Besonderheit. Die Niederlande hat ja noch ein Königshaus, das heißt ein König und eine Königin. König Wilhelm Alexander und Königin Maxima. Das ist, finde ich, was ganz Besonderes. Sie sind auch sehr beliebt im Land. Und ich habe dir zwei Fragen mitgebracht.
Ich habe noch eine Frage an dich, bevor du jetzt mit den Royals anfängst und so weiter. Und zwar, weißt du, was es deutlich mehr gibt als Einwohner in den Niederlanden?
Ja.
Was denn?
Fahrräder.
Fahrräder. Und weißt du, wie viel?
Ich glaube 1,5 pro Einwohner.
Genau, so im Schnitt sind es ungefähr so viele. Und sind die alle gebrauchsfertig?
Nope.
Meistens sind Schrott.
Das Interessante ist ja wirklich, dass in den Grachten, also in diesen Stadtflüssen, diesen schmalen Grachten halt, gibt es Menschen, die sind wirklich angestellt und die holen da zigtausende Fahrräder raus.
Bedauerlicherweise, ja. Das ist ein bisschen schade.
Ja, voll.
Ja, aber gut, die meisten stehen wohl angeschlossen irgendwo und rosten vor sich hin. Und das ist etwas, was trotzdem an dieser Stelle, wir werden wahrscheinlich später nochmal darüber sprechen, aber Fahrräder sind echt wichtig in den Niederlanden. Eigentlich haben wir festgestellt, in einem Jahr Europa bereisen war das einzige Land, wo wir gesagt hätten, da brauchst du Fahrräder. Und man kann sich die natürlich auch leihen, aber wenn man sein eigenes Fahrrad gerne nutzen möchte, dann pack's ein und fahr in den Norden. Genau dahin. Die ganze Infrastruktur ist eben auf Fahrrad ausgebaut und das ist auch so toll, dass man überall hinkommt, dass man überall die Möglichkeit hat, mit dem Fahrrad in erster Linie irgendwo hinzukommen und da teilweise dann eher mit dem Van oder mit dem Fahrzeug, mit dem PKW Probleme bekommt. Das ist einfach schon grundsätzlich sehr, sehr gut geplant worden.
Ja, das ist einfach auch eine Top-Infrastruktur, wenn du überlegst, 35.000 Kilometer Fahrradstrecke. Das ist irre. Und Fahrräder haben einfach grundsätzlich fast überall Vorrang oder Vorfahrt, kann man auch schon so sagen. Und das ist einfach ganz anders dort strukturiert. Du hast ja die meisten Fahrradwege gar nicht direkt an den Autostraßen. Das heißt, es gibt keine Helmpflicht. Auch Kinder fahren ohne Helme dort. Das ist einfach völlig selbstverständlich wie Zähneputzen. Du hast ein anderes Bewusstsein und eine Achtsamkeit genau dafür.
Also wenn ihr nicht gerade Fiat Wracken habt, also die Fahrradleichen, dann nehmt sie mit und fahrt damit in die Niederlande. Jetzt kommen wir zu deinen königlichen, royalen Fragen.
Danke. Ich habe nämlich zwei kleine Fragen dazu. Bist du bereit? Und ihr da draußen könnt auch mal mitraten. Das ist vielleicht doch auch ganz spannend.
Ihr könnt mir die Antwort geben, weil ich werde es eh nicht wissen. Ich kenne mich null aus mit der Königsfamilie.
Vielleicht musst du das ja gar nicht. Du sollst ja auch raten. Da kann man Glück haben. Okay, Frage 1. Seid ihr bereit, alle? Darf der niederländische König Gesetze ablehnen? Antwortmöglichkeiten. A. Ja. Er kann sein Veto einlegen. B. Nein, er muss jedes Gesetz unterschreiben. C. Nur bei internationalen Verträgen.
Interessante Frage. Ich muss natürlich raten. Wäre aber gut, sowas zu wissen. Ich schätze mal, das ist ein bisschen wie mit dem Präsident, beispielsweise in der BRD, dass er ein Veto einlegen kann, aber eigentlich keine Funktion hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort anders lautet, weil wir es einfach anders erwarten. Welche Antwort ist richtig? A, B oder C?
Es ist B. Nein, er muss jedes Gesetz unterschreiben. Es ist verrückt, aber der König hat natürlich überhaupt nichts mehr zu melden, aber er muss trotzdem jedes Gesetz, was verabschiedet wird, unterzeichnen. Das ist so noch so ein bisschen ein Relikt von früher, was so mitschwingt und ja, diese konstitutionelle Monarchie noch so ein bisschen mitträgt, aber eigentlich hat es nichts zu bedeuten. Er muss aber sein Otto drunter setzen.
Also wenn er sein Amt antritt, dann muss er schon unterschreiben, dass er auch jedes Mal unterschreiben muss, wenn ein neues Gesetz auf den Tisch kommt. Also dann muss er unterschreiben.
Sein Tagesablauf ist unterzeichnen.
Okay, kann er im Prinzip schon blanko unterschreiben vorher.
Wahrscheinlich
gar nichts zu melden.
Wahrscheinlich gibt es das wirklich. Also.
Okay, interessant. Und was ist die zweite Frage?
Was verdient der niederländische König pro Jahr? Antwortmöglichkeiten. A. Nichts. Er bekommt Kost und Logis, Personal etc., also Wohnraum. B. Rund 1 Million Euro plus Spesen. Oder C. Über 5 Millionen Euro steuerfrei.
Na, wenn er schon nichts zu melden hat und alles unterschreiben muss, dann kriegt er nichts. Kost und Logis.
Also du sagst A. Richtige Antwort ist Antwort C.
Oh.
König Willem Alexander erhält über 5 Millionen Euro jährlich. Davon 1,1 Millionen ist dann sein Gehalt und der Rest geht eben für Personal und so weiter drauf. Und das Ganze ist auch noch steuerfrei. Das ist genial. Das heißt, die Monarchie, ja, kostet den niederländischen Staat etwa 50 Millionen Euro pro Jahr mit allem, so drum und dran. Und man könnte ja jetzt meinen, ist das nicht absurd? Sollte man das nicht abschaffen, so wie in vielen anderen Ländern auch? Aber nein, die Mehrheit der NiederländerInnen sind einfach total happy und die finden diese Königsfamilie sehr, sehr, sehr toll. Das liegt eben auch daran, dass man sagen kann, dieses Königshaus ist ein echtes Marketing-Aushängeschild. Also egal, ob es jetzt royale Geburtstage sind oder Hochzeiten oder sonst irgendwas, bringt natürlich einen Wahnsinnstourismus mit sich und dementsprechend wieder Gelder ins Land. Als aber auch, es gibt den Koningstag, also den Königstag, und der ist jetzt am 27. April und da ist einfach eine Menge los in der Niederlande und die Nationalfarbe ist ja Orange, das heißt, da werdet ihr alle Menschen einfach in Oranje sehen, die dort rumrennen und Meere von Orange. Das ist wirklich spannend. Also geht da mal hin am 27. April, das ist ja jetzt, und genießt dort die ganzen Feierlichkeiten und Märkte und so weiter. Also aber auch, es steht einfach für Stabilität. Und viele Investoren in diesem Land oder für das Land finden das natürlich sehr attraktiv. So kommen wieder Gelder rein.
Ich möchte noch was zu dem König sagen. Der König Willem Alexander kriegt vielleicht 5 Millionen Euro. Okay. Aber er macht auch Dinge kostenlos. Weißt du was zum Beispiel?
Staatsbesuche?
Vielleicht auch, aber ich will auf was anderes hinaus. Denn er fliegt. Er hat einen Flugschein und er fliegt ab und zu inkognito KLM-Flieger. Also der fliegt wirklich Passagierflugzeuge einfach so zwischendurch. Das heißt, es kann dir passieren, dass du in einem Flieger sitzt und der König selbst fliegt.
Das ist ja Wahnsinn. Ich dachte immer, dass so hohe Leute oder ich sag mal wichtige Leute solche risky Sachen gar nicht mehr machen dürfen. Also so der Präsident irgendwie jetzt aus den USA oder sowas, da wird ja jeder sagen, nein, auf gar keinen Fall, viel zu gefährlich.
Ich schätze mal schon, dass er seine Personenschützer dabei hat. Aber wenn man einsteigt und dann da jemand sieht mit rotem Bart, könnte das sein, dass das der König ist? Ja, das wollte ich nur noch beitragen. Denn interessant, dass er seine politische Apanage da bekommt, aber er tut eben auch viel für sein Volk. Ich wundere mich nicht, dass das Volk dann auch so jemanden einfach mag, weil sie eben offenbar nicht ganz so abgehoben sind wie anderswo im Königshaus.
Das stimmt, ja. Die Tochter beispielsweise ist ja auch sehr nachhaltig und bodenständig, trägt immer noch Secondhand-Kleidung mit gesagt und ist auch sehr, sehr beliebt.
Die hat auch nicht dasselbe Gehalt wie er.
Wer weiß. Das habe ich nicht recherchiert. Aber kommen wir zu der nächsten Besonderheit dieses wirklich tollen Landes und das sind die Wasserflächen. Mhm. Die Niederlande hat viel, viel Wasser, viele Seen, viele Flüsse, Bäche und knapp 20% sind wirklich Wasserflächen. Das ist schon echt viel und die Tieflandrealität, sag ich jetzt mal, die liegt so, dass ein Drittel des Landes unter dem Meeresspiegel liegt. Das sind große Teile von Flevoland, Südholland und Nordholland. Wir haben schon gesagt, es gibt verschiedene Regionen, bis zu 12 Regionen oder man nennt sie auch Provinzen in der Niederlande. Der tiefste Punkt liegt übrigens in der Nähe von Rotterdam, 7 Meter unter dem Meeresspiegel. Ich weiß noch, als Kinder haben wir ganz oft gewitzelt, die Niederlande wird mal irgendwann absaufen. Mhm. Es ist leider, muss man sagen, an solchen Dingen immer ein bisschen was dran.
Ja, klar.
Die Niederlande sind Weltmeister im Wasserbau und Hochwasserschutz. Und das war mir gar nicht so klar. Diese Ingenieure, die das alles vermessen, die haben da wirklich einen Delta-Plan, so heißt der, aufgebaut. Und es liegt dem zugrunde, dass es 1953 eine verheerende Sturmflut gab und bis zu 1800 Menschen sind damals gestorben. Und das war so eine Katastrophe, dass sie wirklich den Bau von Dämmen, Schleusen und Sturmflutwehren initiiert haben. Und diese Schutzsysteme sind wirklich außerordentlich und wurden auch prämiert. Das ist die modernste Technik, warum dieses Land nicht absäuft. Das ist irre. Das heißt, man muss auch sagen, der aktuelle Klimawandel ist die absolut größte Herausforderung für dieses Land. Also man kann nur hoffen, dass der Druck, der auf diese Schutzsysteme herrscht, dass der dem Ganzen standhält. Weil man könnte fast meinen, dass wenn die Technik mal irgendwann versagt, dann ist das Land wirklich in einer noch größeren Katastrophe, als es schon mal war. Mhm. Das ist wirklich Wahnsinn. Und da muss man einfach sagen, dass die dort in dieser Technologie herausragend sind, was die da geleistet haben und für Wehre dort errichtet haben. Das ist schon besonders. Und wenn ihr dann mit eurem Reisemobil durch die Niederlande fahrt, werdet ihr nicht nur das Wasser überall entdecken und die Landflächen und landwirtschaftlichen Flächen, sondern je nach Saison auch Flächen von ganz speziellen Blumen. Die haben wir schon angesprochen, Baby. Welche sind es?
Marihuana.
Nein, sie gibt es in allen Farben.
Tulpen.
Ah ja, genau. Also wenn ihr mit dem Van eurem Reisemobil unterwegs seid, dann denkt doch mal drüber nach, nicht nur im Sommer in die Niederlande zu fahren, sondern auch schon im April. Denn im April bis Anfang Mai ist die Tulpenblüte in der absoluten Hochsaison, sag ich mal. Sie fängt so Ende März an, aber da sind sie ja noch sehr klein. Und dann gibt es wirklich kilometerlange Bahnen von knallig bunten Tulpen. Und da gibt es auch so ein paar Gärten, die ihr wirklich begehen könnt, Drohnen steigen lassen könnt, wo ihr sogar Tulpen pflücken dürft und so weiter. Da bezahlt ihr einen kleinen Eintritt und dann ist das alles legal und es ist richtig, richtig cool. Also Leute, die einfach immer ein schönes Fotomotiv suchen oder einfach auch sich an natürlichen Farben und Blumen erfreuen, die haben da ganz, ganz viel Spaß und sollte man bedenken, dass auch eine Reisezeit im April da sehr attraktiv ist.
Was machen die denn gegen den Wind eigentlich? Weil Wind ist dort auch immer da. Und ich habe gelesen, dass die Niederländer selber eigentlich dem Wind hinterherreisen. Also das, was wir eigentlich als Touris nicht haben wollen, nämlich viel Wind und eigentlich eher Ruhe und Küstennähe, so diese typischen Dinge. Da sagt sich der Niederländer oder die Niederländerin, nee, ich gehe dahin, wo keine Touris sind. Es muss nicht an der Küste sein und am besten ist es, wenn der Wind richtig bläst. Und das kann ich mich erinnern. Das Gefühl hatten wir beim Fahrradfahren, dass der Wind immer von vorne kam. Auf dem Hinweg und auf dem Rückweg auch. Also irgendwie der Wind, der dreht sich so schnell und in alle Richtungen, dass man das Gefühl hat, man fährt eigentlich immer gegen den Wind. Also wenn man ein bisschen Sport machen möchte und ein bisschen was für seine Muskulatur tun möchte, ab aufs Fahrrad und dann schön gegen den Wind fahren. Aber was machen die denn mit den Tulpen gegen den Wind? Weil der Wind ist in den Niederlanden doch sehr, sehr stark.
Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß natürlich, dass es riesige Windparks gibt, mit die größten weltweit. Ich weiß sogar, dass mein Bruder selbst an einem mitgearbeitet hat im Norden der Niederlande. Und da stehen die teilweise ja sogar im Meer, weil da wirklich exzessive Winde herrschen und so. Das ist schon echt spannend auch zu sehen. Aber wenn man jetzt auch wieder so an Klischees wie am Anfang zurückdenkt, ist auch die Windmühle, so die alteingesessene schöne Windmühle, ein Symbol der Niederlande. Stimmt. Und es gibt auch immer noch Ortschaften, die haben noch diese traditionellen alten Windmühlen restauriert und die stehen auch noch da, teilweise in Benutzung oder eben auch nicht. Da gibt es auch noch einen Ort, den nennen wir euch später auch noch. Ich habe noch so ein paar Skurrilitäten aus der Niederlande, weil man muss schon sagen, das ist ein lustiges Völkchen auch so ein bisschen. Und die lieben vielleicht auch anders zu sein, ich weiß es nicht.
Erzähl mal.
Also, was dort immer am 1. Januar getan wird, ist das Neujahrstauchen. Das ist jetzt nicht so mega, mega anders, weil wir machen ja jetzt gerade auch gefühlt seit ein paar Jahren alle Eisbaden. Ich nicht, aber viele. Aber das Neujahrstauchen wird immer gemacht und da rennen die nackt oder in Bikinis, Unterhosen, wie auch immer, ins Meer rein. Und da ist der Ort Scheveningen einer der bekanntesten. Und dann rennen da zu Tausenden gleichzeitig ins Meer und haben eigentlich nur so eine knallorangene Mütze auf.
Okay.
Sieht echt witzig aus. Also falls ihr mal am 1. Januar dort irgendwo seid, guckt euch das an oder macht sogar direkt mit. Ihr könnt euch da anmelden. Das kostet ganz, ganz wenig. Dann habt ihr auch diese Mütze und seid halt dabei. Und ja, ist irgendwie witzig.
Mhm.
Dann habe ich noch rausgefunden, dass habe ich selbst noch gar nicht besucht. Das wäre jetzt aber mit Oceani doch eigentlich eine coole Sache. Es gibt einen Miniaturpark der Niederlande. Da sind einfach ganz viele Sehenswürdigkeiten, ganz viele Besonderheiten der Niederlande dort in Miniatur ausgestellt und teilweise sind sie auch interaktiv benutzbar. Also beispielsweise der Flughafen Schiphol, verschiedenste Windkrafträder, es sind kleine Brücken, die man überlaufen kann. Also so ganz, ganz, ganz viele Sachen. Natürlich auch so typische Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten sind da. Super schön sah das aus. Also da mal der Miniaturstadt Madurodam.
Okay, und wo ist das?
Das ist bei Den Haag.
Okay, also wenn du nicht Zeit hast, das Land zu bereisen, kannst du auch dahin fahren und kannst im Prinzip alles einmal im Schnelldurchlauf in Miniatur durchmachen.
Mega Idee, richtig. Also wenn ihr in Scheveningen seid, das Neujahrstauchen macht, dann seid einfach direkt, also weil Scheveningen ist ja sozusagen ein Stadtteil von Den Haag, dann könnt ihr direkt auch noch in diesen Park gehen und habt eigentlich alles Besondere mitgemacht.
Das ist interessant, aber es ist ein bisschen auch der Trend, ne? Diese VR-Brillen werden ja auch immer mehr benutzt, wobei es die Akzeptanz, glaube ich, noch nicht so groß ist, aber viele, viele Menschen, die an sich nicht es sich erlauben oder leisten können, in weit entfernte Länder zu reisen, die können mittlerweile solche Brillen benutzen und können ein bisschen was von diesem Erlebnis mitnehmen, eben auch solche Reisen unternehmen. Und ich glaube, das gibt einen Markt, der sich immer mehr ausweitet jetzt, genau für so einen Tourismus, nämlich dem Tourismus, den man eigentlich dann auch, also den Reisen, die man von der Couch aus unternehmen kann, aber dann eben auch in entfernte Länder kommt. Mhm. Jetzt nicht so richtig, das Klima stimmt natürlich noch nicht so ganz, aber ich glaube, da wird sich jetzt noch viel tun in den nächsten Jahren, dass man sich dann irgendwann mal irgendwo auch anschließen kann oder in einen Raum begibt, der dann eben all das auch nachbildet, also Klima und Geräusche, Gerüche und all das, damit eben dieses Erlebnis möglichst authentisch ist.
Ja, wahrscheinlich, ne? Dieses 4D dann, ne?
Ja, wahrscheinlich 4D und mehr, ne? Also dann eben, das eben alle Sinne anspricht. Aber gut, wir sind ja jetzt in den Niederlanden. Erzähl mal weiter, was gibt's denn noch so Schönes? Also wir haben jetzt nackt ins Meer rennen zum Ersten. Wir haben die kleine Stadt, die alles nachbildet. Wie hieß es doch gleich?
Die Miniaturstadt der Niederlande sozusagen. Jetzt frage ich dich, gibt es eine Gardinensteuer? Ich habe dir damals schon mal was davon erzählt, als wir in den Niederlanden waren. Als Kind wurde mir immer gesagt, dass die NiederländerInnen keine Gardinen haben, weil sie darauf Steuern zahlen müssten. Weil wenn sie ja Gardinen nutzen, dann haben sie ja was zu verbergen. Das wurde uns immer erzählt, warum die NiederländerInnen einfach keine Gardinen haben. Viele, viele haben keine Gardinen. Mittlerweile vielleicht doch ein paar mehr, aber früher, weiß ich noch als Kind, hatte das einfach nie jemand. Und die haben ja riesige Fenster, das ist ja das Besondere. Schmale, kleine Häuschen, aber tolle, große Fenster. Es sieht einfach wirklich herrlich aus. Du kannst einfach so reingucken. Mhm. Also gibt es die Gardinensteuer?
Nö.
Richtig, das ist ein völliger Mythos und völliger Blödsinn. Gab es nie, wird es auch nie geben. Tatsächlich ist es einfach so, diese großen Fenster rühren einfach daher, dass die NiederländerInnen super gerne offen und hell wohnen, minimalistisch auch eingerichtet sind, sehr modern, aber lieber irgendwie so ein bisschen Design-Sachen haben, Designer-Lampe, Designer-Tisch oder sowas und dann eher viele Fenster haben als Kleinstdeko in dem Sinne. Und weniger Gardine bedeutet auch mehr Licht. Und dieser Mythos mit den Steuern, das kommt wahrscheinlich eher daher, dass man früher auf die Fenstersteuer gezahlt hat, weil je mehr Fenster man hatte, desto mehr Steuer musste man zahlen. Aber das ist uralt, dieses Gesetz. Das wurde auch bis 1896 nur gemacht. Aber interessanterweise hält sich halt dieser Mythos in vielen Regionen Deutschlands noch, dass das daher rührt.
Das wäre ja auch wirklich zu verrückt und auch zu absurd. Steuern zahlt man schon genug. Gardinensteuer, das auch noch. Nö.
Und wenn ihr dann in die größeren Städten fahrt oder sie besucht, wie beispielsweise Amsterdam, Utrecht, Leiden und so weiter, sind wunderschöne Städte mit einer ganz besonderen Architektur. Meistens sind es schmale Häuser, die aber sehr hoch sind und durch alles, wie sie denn auch stehen und so, so ein bisschen schief und krumm und so sind. Aber Baby, hast du eine Idee, warum sie eher schmal gebaut wurden?
Na, wegen der Bevölkerungsdichte. Wahrscheinlich ist Wohnraum teuer.
Also ja, es hat was mit Geldern zu tun, aber da sind wir wieder bei den Steuern.
Grundsteuer ist hoch.
Die Steuern wurden damals berechnet an der Breite der Fassade. Deswegen haben die eher schmal und hochgebaut. Mhm. Ist interessant, wenn ihr mal durch die Städte geht, schaut mal an den Giebeln oben, gibt es große Haken. Das liegt daran, dass die Treppen und so weiter so steil sind, dass man keine Möbel hochbekommen hat und man hat darüber dann immer die Möbel wie mit so einem Seilzug hochgetragen und durch Fenster oder sowas reingereicht. Also es ist schon spannend. Und wusstest du, Baby, Amsterdam ist eigentlich ein Moor. Die gesamte Stadt steht auf Tausenden von Holzpfählen. Das ist irre, oder? Die wird einfach eigentlich einsacken und absaufen, wenn sie nicht da auf diesen Pfählen stehen würde. Das spürt man überhaupt nicht, finde ich, wenn man in Amsterdam ist.
Man hat ja wirklich ganz viele dieser Grachten und Kanäle. Es macht schon Sinn, dass es jetzt gerade auf Holzpfählen steht. Halte ich vielleicht nicht die allerbeste Idee, was natürlich auch morsch wird und am Ende wahrscheinlich auch einen wahnsinnigen Wartungsaufwand mit sich bringt. Aber ja, interessant. Nee, wusste ich nicht.
Kommen wir zu meinem allerletzten Punkt, einem, der uns immer sehr, sehr wichtig ist. Welcher ist das?
Das Essen.
Ja, das Essen. Und man muss jetzt einfach mal vorwegnehmen, okay, die Niederländer sind vielleicht nicht für die Haute Cuisine bekannt, aber was sie frittieren, süßen oder mit Käse verfeinern, das hat einfach Kultstatus. Das muss man einfach so sagen. Dazu zählen einfach, dass ich finde, die NiederländerInnen haben die besten Pommes. Und im Speziellen, das habe ich Raphael auch damals gesagt, als wir da waren, wir müssen unbedingt die Joppie-Sauce essen. Und es ist eigentlich auch eine verfeinerte Mayonnaise mit so ein bisschen Curry und Rundzwiebeln und so, aber richtig lecker, teilweise süß-säuerlich. Das liebe ich. Oh, so gut. Das essen sie ja auch zu Kibbeling. Kibbeling ist so frittierte Fischstücke sind das. In Knoblauchsoße gibt es die ganz oft oder eben auch mit Joppie-Sauce oder einfach zu guten Pommes. Die werden in der Niederlande ja ganz oft doppelt frittiert, so wie auch in Belgien. Oh, ist einfach so gut. So richtig schön dicke aus frischen Kartoffeln. Mega lecker. Was aber auch noch ganz, ganz typisch ist, sind so diese Bitterballen und Kroketten. Die fand ich schon immer, selbst als ich noch Fleisch gegessen habe, ein bisschen schwierig. Die sind außen total krass knusprig frittiert und innen sind die aber schlotzig. Das ist schon ein bisschen hart, finde ich. Das ist wie so eine Art eingekochtes Fleischragout. Das ist so cremig. Mhm. Und das, ja, also Entschuldigung für die, die es richtig lecker finden. Man isst es wohl auch ganz oft als Snack oder Side-Dish zu einem Bierchen in der Kneipe. Aber meins war das irgendwie noch nie. Da bin ich eher so Team Poffertjes. Das sind diese kleinen, süßen Pfannkuchen. Die sind richtig lecker. Müsst ihr auch unbedingt mal probieren. Vor allem werden sie traditionell aus Buchweizenmehl gemacht. Aber die gibt es natürlich mittlerweile alle aus Weizenmehl. Mm.
Ja, es ist ja ganz viel Fisch da auch immer. Ne? Also egal, wo man ist, wird immer viel Fisch angeboten. Und ich glaube, einer der Traditionen ist auch, dass man einen ganzen Hering isst. Also, dass man den am Schwanz hochhält und dann quasi den Hering im Ganzen verschlingt mit ein paar Zwiebeln. Ich esse zwar Fisch, aber da muss ich sagen, bin ich genauso raus wie bei den Austern. Ist nicht meins, aber wer diese Mutprobe machen möchte, wir sind Abnehmer eines Videos. Tut es, schickt uns zu.
Unbedingt.
Ich fände es ganz witzig, das mal zu sehen.
Das stimmt. Und das Schöne ist, ihr habt eigentlich an der gesamten Küstenregion immer diese kleinen Buden, wo es richtig frischen Fisch gibt. Da gibt es diese ganz zusammengemixten Fischfrikadellen, aber auch, und das ist meistens das Beste, was ihr kaufen könnt, wenn ihr denn schon Fisch essen wollt, die niederländischen Krabben. Und das ist, da gibt es dann auch im Brötchen ganz, ganz besonders ganz, ganz kleine Krabben. Ich habe sie früher auch gegessen, fand ich richtig, richtig gut. Was aber auch ganz besonders ist, und da bist du auch ein riesen Fan von, Baby, ist der Fla. Du dachtest, das kommt eher aus Frankreich, glaube ich sogar. Ne? Du kennst es ja auch aus Frankreich. Aber das ist auch was ganz Typisches und das kriegst du in der Niederlande in jedem Supermarkt, sogar in so Liter oder 2 Liter Tetra-Packs abgepackt. Es ist dann entweder ein bisschen flüssiger, weil die trinken das auch, oder halt zum Löffeln, so wie eine Art sehr, sehr sämigen Pudding. Gibt es in Vanilleschoko oder als Double und dann ist das beides gemixt.
Genau, ich kenne es als Flan, also F-L-A-N, auch so schnittfest. Oh, das mag ich total. Das ist eine total leckere Speise. Das ist wie so ein Kuchen.
Ah ja,
dann wie so ein fester Vanillepudding-Kuchen. Echt super. Habe ich jetzt auch gerade Lust zu.
Dann ist das der Riesenunterschied auch, weil der Flan ist auf jeden Fall eher flüssiger.
Okay.
Und was ich als Kind immer gegessen habe und geliebt habe, was ich heute echt schwierig finde, muss ich sagen, ist die Frikandel. Das ist so eine Art Wurst ohne Haut, also nicht irgendwie im Darm oder so. Die sieht dementsprechend so ein bisschen aus und die wird dann aufgeschnitten. Dann werden da rohe Zwiebeln drüber gestreut, Mayonnaise und Ketchup und meistens sogar Curry-Ketchup.
Was genau ist das, eine Wurst?
Es ist eine Wurst, genau. Es ist halt sehr fein, also nicht grob, es ist richtig, richtig fein, sehr kompakt dann. Diese Masse. Und wie gesagt, die wird dann auch auf so einem Ofen da oder so einem Grill gemacht. Und ja, Frikandel-Spezial ist dann mit rohen Zwiebeln, Curry, Ketchup und Mayo. Und zu guter Letzt muss ich ihn erwähnen, die NiederländerInnen sind verrückt nach Kakao. Mhm. Die Schokomilch, die gibt es auch überall, auch in riesigen Tetrapacks. Hat auch jeder im Kühlschrank da. Ob in warm, in kalt, das trinken die super gerne. Mit Slagrom, das ist Schlagsahne. Mhm. Mhm. Also Ossian kam da auch voll auf ihre Kosten, weil das gab es immer und überall. Egal, ob in der Eisdiele oder nicht, wirklich jeder hat das angeboten.
Ja, interessant. Also die Kühe sieht man ja auch in ländlicher Region relativ häufig auf den Weiden stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Milch von denen gut schmeckt. Wir trinken ja nur noch Hafermilch eigentlich. Selten, dass wir richtige Milch trinken. Ossian hat ab und zu mal welche, aber wir trinken eigentlich nur noch Hafermilch. Trotzdem so einen guten Kakao. Ja.
Bevor wir jetzt zu meinem letzten Punkt, Fakt oder Fritten, kommen zum Abschluss, würde ich super gerne nochmal kurz reingehen in die Berühmtheiten aus der Niederlande. Weil die Niederlande selbst ist ja für mich eine absolute Kindheitserinnerung. Jedes Reiseziel war eigentlich bei uns immer so, wir fahren schnell rüber zum Meer. Das war kürzer, in die Niederlande zu fahren, als an die deutsche Nordsee. Mhm. Und eine meiner absoluten Kindheitserinnerungen und ein Mensch, den ich dementsprechend so positiv konnotiert habe in meinem Herzen, ist Mareike Amado.
Ah, ja. Ja, ja, ja.
Die Mini-Playback-Show, das war, ich träume davon immer noch dabei zu sein. Ich wäre so, so gerne dort dabei gewesen. Ich hätte das auch so gerne gemacht. Ich habe das so durchgesuchtet, immer. Das war ein Riesenspektakel, wenn die lief. Die lief ja von, ich weiß gar nicht, 1990 bis 1998. Die hat das wirklich 8 Jahre moderiert. Und das war für mich das Beste im Fernsehen überhaupt. Bis heute muss ich sagen, es ist immer noch das Mega-Show-Konzept. Und ich verstehe nicht, warum das nicht wieder aufgegriffen wurde. Das ist super schade. Ich glaube, ihr kennt sie alle, die Mini-Playback-Show. Es war so cool. Am besten mal diese Zauberkugel, wenn die Kids da normal reingerannt sind und kamen dann so verkleidet, kostümiert wieder als der Star, den sie verkörperten und den sie dann Lip-Sync-mäßig nachgemacht haben, perfekt wieder raus. Das war das Coolste. Ich habe das so gefeiert. Also, Mareike Amado, ich bin so dankbar und froh, dass du immer noch stattfindest, immer noch moderierst und tolle Shows hier machst. Ich hoffe, dich treffe ich irgendwann mal.
Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, aber ich kenne sie auf jeden Fall. Ich war irgendwo in irgendeiner Sendung von ihr. Hm. Und ich bin gerade nicht sicher, weil ich habe zwei Personen für die Montagsmaler im Kopf. Zum einen Sigi Harreis, die das, glaube ich, auch gemacht hat. Und dann auch Mareike Amado. Ich weiß aber, ich bin definitiv bei Mareike Amado in irgendeiner Sendung gewesen. Ich habe sie kennengelernt und ich habe mal mit gequatscht, als Kind noch, ne? Also es ist wirklich ewig her. Aber wir haben ja alle so ein bisschen das Gefühl, wir kennen sie auch, weil wir einfach wahnsinnig viel Fernsehkultur durch sie miterlebt haben und sie hat schon auch diese ganze Fernsehlandschaft stark geprägt.
Total, ja. Damals war Fernsehen ja auch noch was anderes, als es heute ist. Ja, also für mich ist die Mini-Playback-Show immer noch das Nonplusultra. Und wie gesagt, also wenn das heute noch laufen würde, ich würde es immer noch gucken, weil es einfach ein super Show-Konzept ist. Aber aus der Niederlande kamen und kommen einfach viele, viele berühmte Namen, die bis heute auch so groß sind. Mhm. Das sind natürlich auch zum Beispiel Künstler, also richtige Malerkünstler wie Vincent van Gogh oder Rembrandt. Ich bin ja ein riesen Rembrandt-Fan. Ihr seht es ja auch in meinem Rücken sozusagen immer in den Videos bei Instagram, dass dort oben so ein Teller steht. Das ist mein absolutes Lieblingsbild und ich habe es tatsächlich im Rijksmuseum in Amsterdam gesehen, live. Wow. Und deswegen hat mir das auch eine Freundin geschenkt, weil ich so begeistert davon war. Aber natürlich, wir kennen sie alle, Anne Frank, ganz wichtig auch zu nennen, ist auch für Amsterdam einfach eine wichtige Person. Wenn ihr in Amsterdam seid, müsst ihr natürlich auch da ins Museum gehen. Es ist einfach wichtig und richtig, dort zu sein. Aber auch aus der Popkultur, nicht nur Mareike Amado, sondern auch Linda de Mol. Ungefähr gleiche Zeit, vielleicht etwas später, die Traumhochzeit. Leute, da muss doch bei euch was klingeln. Ich habe das als ganz junges Kind geguckt und ich fand das so toll. Und eigentlich hat man es ja nur geguckt, um hinterher zu sehen, wie sieht die Braut aus? Was trägt die für ein Kleid? Und wie haben die sich das vorgestellt? Wenn ich heute darüber nachdenke, Leute im Fernsehen heiraten, irgendwie gruselig. Auf so einer komischen Torte zu stehen, das ist alles. Ohne Familie, ohne Freunde, irgendwie absurd. Aber ja, oder halt so, ne?
Einer der wenigen Sendungen, die wirklich nur weibliche Zuschauer hatten. Ich glaube, diese Hochzeitssendung, das ist wirklich was, was Männer überhaupt nicht geguckt haben, glaube ich. Wirklich fast durchweg, also 95% Frauen.
Hast du es geguckt?
Nee.
Auch nicht.
Aber ich kannte einige Frauen, die gesagt haben, sie dürfen keine Sendung verpassen und auch schon als Jugendliche. Also es ist wirklich eine Sendung, die unglaublich beliebt war, aber eben wirklich nur bei dem einen Geschlecht.
Ja. Meinst du, die Männer, die da mitgegangen sind und mitgeheiratet haben, dass sie dahin gezerrt wurden?
Ich glaube, dass der Anreiz relativ hoch war. Ich glaube, die haben schon dann tolle Hochzeiten bezahlt, wenn ich mich recht entsinne.
Die haben doch vor Ort geheiratet. Richtig rottig.
Ja, ich glaube, da kriegst du dann irgendwie die Flitterwochen bezahlt oder irgendwas. Also der Anreiz war schon da.
Na gut, ich glaube, du hast recht. Das war, glaube ich, mit Flitterwochen oder so, ja. Hm. Die mussten, glaube ich, so ein Budget erspielen in der Show. Ja. Hast du jetzt zum Abschluss Lust auf Fakt oder Fritten? So ein ganz knappes, kurzes Quiz.
Mein Plan wäre, wir spielen das noch durch und dann machen wir einen Cut und laden unsere ganze Hörerschaft in die zweite Folge Holland ein, denn das wird hier einfach heute zu lang. Und in der zweiten Folge, Leute, steigen wir direkt in die tollen Orte ein, die wir besucht haben und die wir euch empfehlen würden, mitsamt Stellplätzen, Campingplätzen und all dem. Wir müssen es an dieser Stelle einmal aufteilen, aber jetzt spielen wir nochmal kurz Und ich würde sagen, danach machen wir eine zweite Folge draus.
Hey, die Niederlande ist einfach völlig unterschätzt. Ein kleines Land, was so viele Besonderheiten hat, so viel Schönheit hat und Dinge, die man sich angucken kann, nennen sollte und entdecken kann. Von daher, ja, das war Werbung für die Niederlande.
So, komm jetzt. Fakt oder Fritten? Her damit.
Ich will dich nochmal triezen, nachdem wir jetzt so viel drüber gesprochen haben. Fakt oder Fritten? Weißt du wirklich genug über die Niederlande?
Darf ich googeln?
Hä, nein. Ihr da draußen auch nicht. Kurz und knackig jetzt drei Fragen und dann sind wir durch. Ich hau eine Hypothese raus und ihr sagt mir, richtig oder falsch. So, Nummer eins. Gouda kommt gar nicht aus Gouda.
Wenn du so fragst, würde ich sagen, nee, kommt da nicht her.
Das ist Fakt, ja. Der Käse wird meistens außerhalb produziert, aber dann in Gouda verkauft. Da gibt es nämlich einen großen Käsemarkt. Mhm. Wusstet ihr das da draußen? Kommen wir zur zweiten Aussage. In der Niederlande darf man immer und überall Tulpen als auch andere Zwiebelpflanzen einfach so pflücken.
Also das halte ich auch für ein Gerücht. Ich kann da nicht irgendwo in den Vorgarten gehen und die Pflanzen da pflücken oder abreißen.
Richtig, Fritten. Also das stimmt natürlich nicht. Ihr dürft es nicht. Das ist meistens im Privatbesitz, wenn ihr dort irgendwo Tulpen oder Zwiebelpflanzen seht. In den Schaugärten, wie ich ja vorhin schon besprochen hatte oder angesagt habe, dürft ihr das aber teilweise schon. Das heißt, da müsst ihr einfach ein bisschen Eintritt zahlen und dann ist das legal und könnt euch ein schönes Sträußchen pflücken, eine Drohne steigen lassen, tolle, mega imposante Fotos machen und das einfach genießen. Mhm. Die dritte Aussage. In den Niederlanden gibt es ein Fahrradparkhaus mit über 12.000 Stellplätzen nur für Fahrräder.
Was ist denn, wenn ich dir sagen kann, wo das ist?
Ich weiß auch, wo das ist.
Das ist doch egal. Ich meine, ey, du fragst, also ich muss ja dann irgendwas kriegen. Irgendwie muss es ja einen Preis geben, wenn ich jetzt drei richtige Antworten habe und dann sogar noch einen drauflegen kann. Das wäre ja bei Wer wird Millionär, würde ich jetzt die Millionenfrage beantworten.
So schwer sind meine Fragen nicht.
Ja, komm, aber du musst ja wohl irgendeinen Einsatz überlegt haben.
Also sagst du Fakt oder Fritten?
Ja, Fakt, natürlich, Fakt, klar. In Amsterdam gibt es dieses Parkhaus, glaube ich. Doch, da gibt es auch eins.
Aber
das hat, glaube ich, 11.000.
Die fahrradreichste Stadt ist Utrecht. Mhm. Und tatsächlich steht dieses Parkhaus über mehrere Etagen in Utrecht.
Ja.
In den Niederlanden gibt es ein Museum nur für Toilettenpapierrollen.
Ah ja, das sieht denen ähnlich. Das gibt's auch. Fakt.
Yeah, Fritten, das gibt es nicht. Die Niederländer sind definitiv verrückt, aber so verrückt auch nicht. Dafür gibt es aber ein Katzenmuseum beispielsweise oder auch natürlich ein Biermuseum. Es gibt ein Käsemuseum, es gibt auch ein Brillenmuseum in Groningen zum Beispiel. Also die haben wirklich viele verrückte, absurde Museen, aber ein Toilettenpapierrollenmuseum gibt es noch nicht.
Ja.
Ein Falsch. Okay. Nein, das hast du super gemacht. Ich bin gespannt, ob ihr da auch alles richtig hattet.
In diesem Sinne, ich verabschiede mich jetzt für diese Folge und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Sorry, dass wir euch ein bisschen auf die Folter gespannt haben jetzt, aber das ist auch eine spontane Entscheidung, dass wir daraus zwei Folgen machen. Schaltet in zwei Wochen wieder ein und dann hauen wir die ganzen Tipps raus, die wir konkret geben können.
Genau, mit Reiseroute und so weiter. Das war jetzt eher so alles Interessante und Wissenswerte über die Niederlande.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr da wart.
Stopp, stopp, warte.
Tot ziens.
Bitte was?
Tot ziens.
Tot ziens.
Tot ziens. Auf Wiedersehen. Oder?
Dag.
Dag.
Einen guten Tag, oder was?
No, das heißt tschüss. Guten Tag heißt?
Guten Tag.
Guten Tag.
Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Dag. So, ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social-Media-Kanälen unter Van und Davon oder auch per Mail an mail@vanunddavon.de.
Produktion, Designzimmer, Musikton und Schnitt Raphael Vogt, Idee und Redaktion Raphael Vogt und Kati Borg. Unser Basisfahrzeug Fiat Ducato 2,3 Liter Turbodiesel in L4H3. Und psst, 30% für die Camping-App mit dem Code VAN und davon. 3, 2, 1, alles groß.